Und wenn man nachher hineinschaut ins Wikipedia, Adventszeit, für die Christen ist der Advent die Zeit der Erwartung. Die Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christi, dessen Geburtstag in der Weihnachtsnacht gefeiert wird. So wird das umschrieben, Advent. Und viele, gerade besonders auch bei den Kindern, ist das ja so eine riesige Erwartungshaltung. Und ich habe mir so vorgestellt, nehmen wir jetzt mal so ein 5-6-jähriges Kind, wo eben so, ja, Dörrli um Dörrli auftut und er wird von Tag zu Tag, von Advent zu Advent, wird Spannung grösser und Freude und jetzt ist der Weihnachten und natürlich ist auch, ja, das mit den Geschenken immer ein Thema bei den Kindern, auch besonders. Und wir warten und er kommt der Heilige Abend und es wird Nachmittag und es kommt vielleicht noch das Zvieri. Und nach dem Zvieri wird das Kind plötzlich ganz fest müde. Und die Eltern sagen, ja, geh doch noch ein bisschen schlafen. Und das Kind geht schlafen und das pfuset einfach durch. Es pfuset und wacht nachher auf, am anderen Tag. Und ja, jetzt ist doch... Und die Eltern sagen, nein, es ist vorbei. Wir haben Weihnachten gefeiert. Es ist vorbei. Katastrophen, oder? Also das ist eine Katastrophe, stellen wir uns das vor. Und eigentlich ist bei Advent ein bisschen etwas Ähnliches passiert. Oder wenn wir an Advent denken, ist eigentlich hat etwas mit dem zu tun. Es geht ums Warten und Erwartung. Damals und heute, es gibt einen Unterschied. Und gleich ist vieles gemeinsam. Das Warten auf Gott. In der damaligen Zeit haben die Juden ihren Messias unglaublich intensiv erwartet. Es war eine schlimme Zeit. Es war eine dunkle Zeit unter der römischen Herrschaft. Und es ist viel geredet worden. Ja, eines Tages kommt der Messias. Und das Alte Testament gibt ja über 300 ganz präzise, konkrete Hinweise, was die Erfüllung wird sein, das auf den Messias herdeutet, wie er dann erkannt werden soll. Und das Volk Israel hat gewartet und gewartet auf den Messias. Ich frage mich, was erwarten wir heute und jetzt, am heutigen Tag, in dieser Weihnachtszeit, fürs Jahr, vielleicht 2026, für die Zukunft, was erwarten wir von Gott? Natürlich können wir jetzt sagen, ja, wir erwarten ja sein Wirken, so hat er es verheißen, solange wir hier unterwegs sind auf der Erde. Wir erwarten sein Wirken als Mittler und Fürsprecher für uns vor dem himmlischen Vater. So steht es im Johannesbrief. Und er macht das auch. Er ist unser Fürsprecher. Er ist zurückgekehrt zum Vater, um für uns einzutreten. Und wir erwarten doch auch sein Wirken durch den Heiligen Geist im Alltag, seine Hilfe, sein Trost, Überführung von Schuld, dass er aber auch Wunder noch heute tut, dass er Heilung schenken kann, dass er in Situationen eingreifen kann. Warum würden wir das schon beten? Natürlich, wir erwarten ihn, wir erwarten seine Hilfe. Wir erwarten seine Wiederkunft. Und zwar nicht mehr als Baby, sondern in Macht und Herrlichkeit. Und hier frage ich mich, erwarten wir ihn wirklich? Ja, wir reden davon. Der Manfred Siebald hat schon vor vielen Jahren ein Lied geschrieben und dort drin kommt vor, ja, und wir beten ganz laut, Herr Jesus, komm bald wieder. Und ganz leise denken wir, aber noch nicht jetzt. Ist es nicht so? Und wenn ich auch mit Christen rede, ist es tatsächlich so, dass man verschiedene Gründe gibt, warum wir denken, ja, Jesus hat gesagt, er kommt wieder, aber noch nicht jetzt. Zuerst noch heiraten, zuerst noch sich verlieben, zuerst noch Karriere machen, zuerst noch, was weiß ich, vielleicht AHV geniessen, endlich pensioniert sein. Einfach, es sind ja immer Sachen, zuerst noch das und dann kann er dann schon kommen. Ist uns bewusst, dass das Neue Testament in 17 von 23 Büchern von der Wiederkunft Jesu redet. Und zwar insgesamt 321 Mal redet das Neue Testament von der Wiederkunft. Das ist ein Riesenthema. Das ist ein ganz grosses Thema. Jesus wird wiederkommen. Eine Aussage hier, und Jesus hat insgesamt 21 Mal direkt von seiner Wiederkunft geredet. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. In Johannes 14, Vers 3 sagt er, wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen. Das ist die Erwartung, die wir haben. Matthäus 16, Vers 27 sagt er, denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Wir haben jetzt ja den Bibelabend mit angeschaut. Die Herrlichkeit von seinen Engeln, das ist eine gigantische Herrlichkeit. Und er mit seinen ganzen Engeln wird wiederkommen. Das ist ein gewaltiges Ereignis. Und darum wird das aufgegriffen vom Apostel Paulus, zum Beispiel in 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Ruf ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und die Toten werden in Christus auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich, also das ist nicht zeitlicher Unterschied, zugleich mit den bereits Verstorbenen, die geglaubt haben, auf den Wolken dem Herrn entgegen in die Luft entrückt und beim Herrn sein alle Zeit. Und in Titus 2 eine wunderbare Aussage hier. Seine Gnade führt dazu, dass wir voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung warten, die unser höchstes Glück bedeuten. Und ich glaube, genau hier liegt der Knackpunkt, die unser höchstes Glück bedeuten. Das höchste Glück ist die Wiederkunft von Jesus. Das heißt hier, das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus und seiner ganzen Herrlichkeit. Das ist das Ereignis. Nun, es ist so gewesen, im Alten Testament, die Juden haben Jesus erwartet. Und es hat ganz häufig, ganz konkrete und präzise Aussagen gegeben, im Alten Testament, auf Jesus Christus. Dass sie eigentlich das Volk Israel den Messias hätten müssen erkennen. Zum Beispiel den Geburtsort. In Micha 5 steht, aber zu Bethlehem, nicht irgendein Ort. Du bist zwar eine der kleinsten Städte Judas, doch aus dir kommt der Mann, der mein Volk Israel führen wird. Bethlehem. Und es hat sich wortwörtlich bestätigt. Ich finde in der Weihnachtsgeschichte etwas ganz, ganz Verrücktes. Ist nämlich Folgendes. Die Sterndeuter aus einem Land im Osten kommen nach Jerusalem, weil sie dort hier den neuen König erwarten, in Jerusalem, in der Hauptstadt. Und sie haben gesehen, hey, dort ist der neue König von den Juden, muss dort geboren worden sein. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Dann kommen sie zu ihm und dann, der König Herodes hört von dem. Und er ist schockiert, er ist total schockiert. Er schrak her und ganz Jerusalem, das hat Runde gemacht. Was? Ein neuer König soll geboren werden. Und wir gewusst, jetzt gibt es so richtig Stunk. Weil der Herodes lässt sich seine Macht nicht strittig machen. Und der Herodes hat sich seine Macht nicht strittig machen. Und er ist, aber interessant ist, was der Herodes gemacht hat. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten zusammen. Und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Und jetzt kommt, das ist einfach ein Hammer. In Bethlehem, in Judäa, antworten die Schriftgelehrten, die Pharisäer. Sie antworten, die haben die Schriften gekannt. Denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und nachher zitieren sie sogar die Aussage. Hey, die Hirten gehen dort her, die Sterndeuter gehen dort her, alle gehen dort her, aber die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Nein, das stimmt doch etwas nicht. Der Wirkungsort In Zukunft aber bringt er gerade diese Gegend der Westseite des Sees Genezareth zu Ehren, denn ebenso das Ostjordanland und das nördliche Galiläa. Und dann kommt, was er wird tun, genau in dieser Gegend. Das wird eng umschrieben, das ist nicht weltweit, sondern das ist auf einem engen, begrenzten Fleck Erde, wo das beschrieben wird im Alten Testament, was der Messias in diesen Orten wird machen. Dann bekommen die Blinden ihr Augenlicht wieder und die Tauben können hören. Gelähmte springen wie ein Hirsch und Stumme singen aus voller Kehle. Und es bestätigt sich einfach. Wortwörtlich bestätigt das. Jesus bekommt eine Schriftrolle am Anfang von seinem Dienst gereicht. Und er liest einen Text aus dem Jesaja, Jesaja 61, Vers 1, also aus dem Alten Testament. Und nachher liest er den oder die Verse dort hier. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesandt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, dass sie alles prophetische Aussagen, er hat das Wort wörtlich so gelesen aus Jesaja 61, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrücken, Freiheit zu bringen und so weiter. Und nachher geht er die Buchrolle zurück und er setzt sich, dazu hat man sich abgesetzt, um jetzt darüber zu lehren, was er hier gelesen hat. Und alle warten gespannt. Hey, was kommt echt jetzt? Und dann kommt nicht viel, aber etwas kommt. Heute, das heute ist betont. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid die Zeugen davon. Und nein, das ist doch der Sohn von Josef, das ist doch der Zimmermann, das kennen wir doch. So haben sie reagiert, könnt ihr nachlesen. Aber hier ist eine Aussage, heute hat es sich erfüllt. Jesus hat die Schriftwort erfüllt. In Matthäus 15, Vers 30, die Menschen strömten in Scharen herbei und brachten Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere Kranken zu ihm. Sie legten sie vor seinen Füßen nieder und er heilte sie. Die Leute staunten, als sie das sahen. Und dann kommt sie einzog. Ganz am Ende von ihrer Dienstzeit kommt sie einzog. Jerusalem jauchzte, steht in Zacharia 9, Vers 9. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen einer Esel, und das Volk jubelt. Hosianna, gelobt sei der, der kommt. Es müsste eigentlich allen klar sein, was eigentlich hier abgeht. Es muss einfach klar sein. Und dann kommt der Verräterlohn, wo ganz genau beschrieben wird, wie viel das für Jesus gezahlt wird werden, die 30 Silberlinge. Und dann kommt die Bereitschaft von seinem stellvertretenden Sterben. Er ist stumm wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Er begehrt nicht auf, er ruft nicht die Legionen von Engeln, die bereitstehen. Nichts, es passiert nichts Sättiges. Er geht ans Kreuz. Und dann Details von der Kreuzigung. Im Psalm 22, wo man Kreuzigung gar noch nicht kennt hat. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Hey, das sind so Detailbeschreibungen aus dem Alten Testament. Und die gehen einfach in Erfüllung. Und hey, ich muss doch auch nicht, wenn sie das sehen, müssen sie einfach machen, klick, 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 das ist nicht. Und nachher seine liebhaftige Auferstehung, wenn er es mit seinem Leben für die Schuld der anderen bezahlt hat, wir den Nachkommen haben, er wird weiterleben und den Plan des Herrn ausführen. Und der kommt Bestätigung in Römer 1, Vers 4, sagt der Paulus, dass Jesus Christus auch Gottes Sohn ist, dem alle Macht gegeben wurde, beweist seine Auferstehung. Und in 1. Korinther 15 sagt er, schaut, er ist begraben worden, er ist ja am Kreuz gesehen, er sieht ja Zeugen gesehen, er hat ja zugeschaut, er ist begraben worden. Er ist aber auch auferstanden, ist dem Petrus begegnet, den 12 Aposteln, aber nicht nur denen. Hey, das sind doch Zeugen geworden. Es gibt noch ganz viele Augenzeugen, die ihm begegnet sind, als Auferstandener Herr. Über 500. Und von denen, er sagt doch hier ganz konkret, der Paulus sagt, hey, es leben noch ganz viele, die meisten davon leben noch. Fragen Sie doch. Das sind Augenzeugen. Die haben das gesehen. Das ist historisch belegt. Heute nennen wir das Apologetik. Die Beweisführung. Und trotzdem, und jetzt hören wir es eben, wird es vom Volk Israel völlig verschlafen. Überhört und ignoriert. Durch ihn, durch Jesus Christus, wurde alles geschaffen, in Johannes 1. Das Leben selbst war in ihm. Aber die Menschen erkannten ihn nicht, als er kam. Er kam in die Welt, die ihm gehört. Und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Das ist das Traurige. Und das Schöne, was dort hier gerade nachfolgt, ihr kennen wir die Stelle, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Wir sehen, da ist ein Masterplan dahinter. All denen, die weltweit an ihn glauben, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und da steht im Johannesevangelium, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Niemand hat eigentlich Gott je gesehen. Durch seinen einzigen Sohn, wo Gott selber ist, hat er von ihm erzählt, hat es ihm gezeigt. Er ist ja sichtbar gewesen. Und alles hat sich erfüllt. Und darum hat Jesus eine scharfe Aussage, insbesondere natürlich auch die Pharisäer und die Schriftgelehrten gerichtet. Das ist eine scharfe Aussage als Volk Israel. Das Wetter könnt ihr anhand der Zeichen am Himmel gut deuten. Ja, Morgenrot bedeutet Regen, glaube ich, oder? Und Abendrot bedeutet, es kommt schönes Wetter. Und ja, das könnt ihr auch. Hey, ihr könnt ja gut Zeichen deuten. Aber die ganz offensichtlichen Zeichen der Zeit begreift ihr nicht. Das war eine Warnung als Volk Israel. Hey, schaut doch die Zeichen an. Schaut doch, was vor euren Augen abgeht. Und das Volk Israel verliert das Sagen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Ankunft. Wir sollen seine zweite Ankunft erwarten. 321 Mal im Neuen Testament wird ganz konkret von der Wiederkunft von Jesus geredet. Und es gibt deutliche, ja, es gibt zahlreiche Weckrufe, die wortwörtlich, wir können es einfach wahrnehmen, sie gehen präzise in Erfüllung, vor unseren Augen, erfüllte Prophetien, das ist nicht vage, das ist konkret. In Matthäus 24 ist Folgendes, Jesus erzählt ihnen, schaut, der Tempel hier wird, und das muss man sehen, was er hier für radikale Aussagen macht, der Tempel wird zerstört werden, das Volk Israel wird weggeführt werden und all diese Sachen. Und nachher fragen sie ihn, seine Jünger, welches Ereignis wird deine Wiederkunft ankündigen? Und dann gibt Jesus ihnen eine Antwort. Und er geht auf die Frage ein, was wird alles sein? Was wird das darauf herdeuten? Und sprach, gebt Acht. Und in Lukas 21, das greift genau das gleiche Thema auf, einfach vom Lukas zusammengefasst in Lukas 21, Vers 27, nachdem er all diese Sachen aufgeführt hat, sagt er, dann werden sie den Menschen so mit großer, dann, wenn das alles in Erfüllung gegangen ist, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen. Wenn diese Dinge zu geschehen beginnen, richtet euch auf und fasst Mut, denn dann ist eure Erlösung nahe. Schaut, mir kommt das Ganze vor wie ein Puzzle. Und ich weiss es. Ich bin aufgewachsen. Ich sage das mal gerade vorweg. Da war das Pendel ganz auf einer anderen Seite gewesen. Da hat man fast nur über Endzeit und was alles ist. Und jedes kleinste Einzelheitli hat man deutet und man hat schon fast Jahre vorausgesagt, wenn das Jesus wird kommen und dann drückig wird sein. Und ich als Kind, ich kann mich erinnern, als Kind hatte ich Panik gehabt. Ja, ich hatte Angst gehabt vor der Wiederkunft von Jesus. Wenn ich nicht dabei bin, bin ich dann wirklich dabei? Und für mich ist das alles unglaublich bedrohlich gewesen. Aber für mich ist es heute mehr als wie ein Puzzle oder wie ein Scharfstellen von einer Linse, die man hat, wo man eine Aufnahme machen will und man kann es schärfer und schärfer stellen und es wird immer, Konturen werden immer deutlicher. Und Jesus sagt, wenn ihr all dies geschehen seht, so könnt ihr sicher sein, dass das Reich Gottes nahe ist. Und nachher zählt er auf. Und ich habe es jetzt versucht, hier einfach ein bisschen zusammenzufassen, zusammen mit Lukas 21, zusammen auch mit gewissen Ereignissen in der Offenbarung, Kapitel 6 bis Kapitel 9, wo man eigentlich kann sagen, das sind so ein bisschen zusammenfassend gewissen Ereignisse. Eine Sache, das geht uns heute, ist das für uns gar nicht so nach, weil wir es nicht mitbekommen, weil grosse Kriege und Wirtschaftskriege eigentlich, würde ich fast sagen, uns bestimmen und unser Dings einnehmen. Aber die völkischen Bündnisse beziehungsweise Aufstände, ein Volk wieder das andere, dort hier steht, eine Ethnie gegen die andere Ethnie wird sich auflehnen. Hey, wenn wir wüssten, wie viele völkische Kämpfe um uns, auch jetzt, in unserer Zeit, wo eine Ethnie die andere kämpft, sie bekämpfen sich, die Sippen, die Völker, die einfach einander nicht ausstehen können, das ist unglaublich, was da abgeht. Natürlich nach einem Krieg, ein Volk wieder das andere, das ist dann wieder etwas anderes. Und Kriege, Aufstände. Und dann können wir sagen, ja, und Erdbeben, und Hungersnöte, und Pest, und ja, das wird ja alles aufgezählt. Und dann höre ich oft, ja, ich höre es sehr oft, das hat es immer schon gegeben. Und ich sage, ja, das stimmt. Das hat es immer schon gegeben. Das hat es immer schon gegeben. Aber wenn wir es jetzt herzoomen, und dann gibt es gewisse Sachen, das hat es nicht immer schon gegeben. Das hat es nicht immer schon gegeben. Die ganze Thematik von der unglaublichen, weltumspannenden Vernetzung, die globalisierte Welt, wie wir sie heute haben, das ist ein Phänomen von der Neuzeit. Wir sind ganz ehrlich, dass wir heute uns heute vorstellen können, der weltweite Handel, der ist voneinander abhängig. Und dass wir überwacht sind, auch wenn wir kein Handy wollen. Und ich merke das, jetzt beim neuen Auto habe ich das gemerkt, dass kein Auto hat gleich einmal gecheckt, wenn ich einsteige, woher ich fahren will. Ja, das gibt's bereits, dort und dort her. Und dann kommen die letzten Dings, wo ich gefahren bin. Und dann gibt's das als Vorschlag. Dort her willst du. Ja, wenn ich richtig so mein Wald fahre, weiss ich genau, wo ich her muss. Wir werden überwacht. Wir sind das ist längstens gegeben. Aber das sind Neuzeiterscheinungen von den letzten 100 Jahren. Technisierung. Digitalisierung. Wir können uns heute gut vorstellen, dass Sachen, die beschrieben sind, dass man vom Handel ausgeschlossen werden kann und einfach die ganze Überwachbarkeit, das ist ja nichts, wo wir heute noch würden sagen, was? Das gibt's doch nicht. Lieblosigkeit. Ja, wir leben in einer Zeit von einer unglaublichen Kälte. Eine zunehmende Kälte. Die Trendforscher stellen das fest. Wir leben in einer Zeit von einer unglaublichen Kälte, von einer Lieblosigkeit. Der Egoismus, der zunimmt. Individualismus, Pluralismus, all die Sachen, die dazu führen. Der Wohlstand. Jet Set ist auch so ein Phänomen, das gibt es erst. Natürlich hat man immer schon, ist man weltweit gereist. Aber dass es heisst, im Wort Gottes, zu dieser Zeit werden sie hin und her reisen auf der ganzen Welt. Das ist so etwas. Hey, das haben wir doch heute. Hey, da wird hin und her chatten, geschwingen in die USA, gehen Weihnachten shoppen. Und das ist heute normal. Und dann kommt Verfolgung. Es gibt aber auch positive Sachen. Das Evangelium wird verkündigt werden allen Menschen. Oh, da kommt ja das Positive auch vom Internet. Wir wollen nicht nur über die negativen Sachen reden, sondern auch das Positive. Und das Evangelium wird verkündigt werden. Kommt überall rein. Und ja, es ist etwas Schönes. Und dann gibt es eben ein Thema, das auch neueren Datums ist. Das ist das Thema Israel. Das ist ein spezielles Zeichen. Jesus hat nämlich gesagt, in Bezug, wo seine Jünger das fragen, über Israel, wenn wird das passieren? Und er geht konkret darauf ein, Lukas 21, es kommt eine Zeit, da wird von dem, was ihr hier seht, kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Die Menschen werden mit dem Schwert getötet und als Gefangene in die ganze Welt verschleppt werden. Und Jerusalem wird erobert und dem Erdboden gleichgemacht werden von den fremden Völkern. Besetzt, bis ihre Zeit erfüllt ist. Was für eine Zeit? Wem seine Zeit? Zeit von der Völker. Zeit von der Völker. Von der Herrschaft von der Völker. Bis die Herrschaft vom Reich Gottes kommt. Das heisst, vorher ist die Zeit von der Herrschaft der Völker. Und bis dann werdet ihr verschleppt sein in allen Völkern. Und Jerusalem wird zerstört sein. Und dann lesen wir etwas, wieder als Zeichen, was er gesagt hat. Und es gab in folgendem Vergleich, seht euch einen Feigenbaum an oder einen anderen Baum, so im Winter, oder gehen wir in einen Weinberg und seht die toten Strünke da. Hey, da ist der Eindruck, da ist nichts mehr zu wollen. Wenn die Blätter sprießen, wisst ihr, dass der Sommer kommt. Genauso könnt ihr, wenn ihr all dies geschehen seht, sicher sein, dass das Reich Gottes nahe ist. Und was werden wir sehen? So spricht Gott, der Herr, ich sammle euch wieder aus den Völkern und hole euch zurück aus den Ländern, in die ihr verstreut wurdet, und gebe euch das Land Israel wieder, das Land Israel. Wir müssen sehen, 1948, beziehungsweise im 49, nachher Mai 49, wo man Israel ihr Land wieder zugesprochen hat, dass sie sich sammeln können. Man hat auch noch über andere Möglichkeiten geredet, wo sie hätten können, ihren Staat gründen. Und es ist einfach nicht in Frage gekommen. Es ist wieder ihr Land gewesen. Und Gott holt sie aus allen Völkern zurück. Das ist einmalig, nach 2000 Jahren. Und das spielt sich vor unseren Augen ab. Und wir können es sehen, wir können das beobachten. Und wir können es wahrnehmen, wir können jetzt sagen, das hat es immer schon gegeben. Ja, können wir machen. Oder wir können nach Israel gehen. Ich habe immer gedacht, ich gehe nicht nach Israel, ich habe das nicht nötig. Bis vor ein paar Jahren sind wir da zweimal gesehen. Es ist schon noch interessant zu sehen. Ich bevölkere eure Städte wieder neu und wie sich das Volk sammelt hat und wie die Städte dort hier sind. Und nachher die Plantagen, wie alles anfängt wachsen und grünen. Das ist hochinteressant. Auf dem Hintergrund natürlich von der Prophetie. Und ganz ehrlich, man kann denken darüber, wie man will. Ich kann mein Denken auch, und ich tue das kommt. Ich sehe da drin ein super Zeichen, das sich vor unseren Augen abspielt. In Römerbrief steht, wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt. Die ganze Schöpfung. Wie unter dem Schmerzen einer Geburt. Den Völkern, und das ist jetzt eine Aussage aus Lukas 21 wieder, wird bange sein und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres und die Menschen werden vergehen vor Furcht und der Erwartung, was da noch kommen wird. Hey, viele Menschen in unserer Zeit, was wird es noch mit sich bringen, wenn der Trump völlig durchdreht und der Putin? Was wird es noch mit sich bringen? Und dann ist viele Menschen um uns herum. Ist Angst und Bang und nachher noch die ganze Klimaerwärme, die Naturkatastrophe. Das ist eine Tatsache. Ich möchte etwas sagen. Wenn Jesus über seine Wiederkunft geredet hat, ist für uns Christen etwas anderes, weder, hey, fürchtet euch, denn der Herr kommt bald. Das heisst es nicht. Nein, das heisst wirklich nicht. Das heisst, hey, freut euch, der Herr kommt bald. Ankündigung von seinem Kommen ist folgendes gesagt, wenn ihr die ersten Anzeichen, die Vorwehen und Wehe von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Bald werdet ihr gerettet werden. Wir erwarten, ich möchte das mit aller Deutlichkeit sagen, nicht den Weltuntergang. Und wir erwarten nicht bangen Herzens der Antichrist. Sondern wir erwarten der Lösung durch den Weltherrscher Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit mit seinen Engeln. Die Wiederkunft vom Messias. Und das ist etwas Wunderbares, etwas Positives. Und dann vergleicht er das mit einem freudigen Ereignis. Hey, ganz ehrlich, wenn wir die zwei hier sehen, die denken doch nicht, oh, Schreck! Oh, nein! Was? Ja, da kommt ein Kind auf die Welt. Nein, die, hey, wow, da wächst ein Leben her. Da kündigt sich etwas an. Darum sagt man, sie ist in froher Erwartung. Sagen wir noch. Nicht in traurigem Schrecken, sondern in froher Erwartung. Und genau um das geht es. Jesus braucht diesen Vergleich. Ja, er braucht diesen Vergleich. Es ist der Anfang. Es gibt beginnende Hinweise von dem, wo wir kommen. Es ist so wie bei den Vorwehen einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt, hat Jesus gesagt. Hey, dann freut mich. Da kommt die Neugeburt nicht von Jesus als Baby im Stall, ich sage es noch einmal, sondern von seiner Herrlichkeit. Dann freut mich. Aber wenn wir eine Geburt erwarten, wenn wir in froher Erwartung sind, ein junges Bärli, dann bereiten sie sich vor. Sie machen Geburtskurs. Ich war auch in einem dabei gewesen. Ich habe nicht so viel anfangen, aber. Ja, und wir, aber sicher tut man das Zimmerli wegrichten und das Bettli aufstellen. Wir sagen nicht einfach, ja, schauen wir mal, was da kommt. Hey, erhebt freudig den Kopf, bald werdet ihr gerettet. Hey, erhebt freudig, das möchte ich betonen. Es geht um ein freudiges Ereignis. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Ihr seid Menschen, die gleich sind, die auf ihren Herrn warten. Wenn er kommt, sollen wir wachend sein. Es gibt also eine Gefahr vom Verschlafen. Es gibt die Gefahr, wie beim Volk Israel, dass wir das völlig verpennen. Ich kann es nicht anders sagen. Jesus sagt darum, im ganzen Zusammenhang von seiner Wiederkunft, seid wachsam, sonst wird euer Herz abgestumpft. Ja, das hat es immer schon gegeben. What? Hey, und wir leben einfach im Hier und Jetzt, wie wenn es das andere gar nicht geben würde. Und jetzt muss ich aber sagen, nicht falsch, das Pendel nicht falsch ausgeschlagen, eben doch fürchtet euch, er kommt bald. Sondern es soll uns wachrütteln, hey, er kommt bald. Und es ist zu jeder Zeit so gewesen, die erwartende Kirche, auch in der Kirchengeschichte, ist eine Kirche voller Freude, voller Hoffnung. Besonders dann, wenn sie in Verfolgung und Trübsal war. Und es ist eine missionarische Kirche, wenn sie Jesus erwartet haben. Das bedeutet das Erwarten von Jesus Christus. Dass wir damit rechnen, dass wir nicht abgestumpft sind. Dass wir auch nicht falsch irgendwie das interpretieren. Hey, kommt, hey. Pff. Niemand weiß, wenn das Jesus kommt. Wir hören jetzt essen und trinken, dann ja, vielleicht irgendein ist. Hey, lasst uns unsere Lenden umgürtet sein und euer Licht brennen. Ihr seid Menschen gleich, die auf den Herrn warten. Ich habe gelesen von der Feuerwehr, Berufsfeuerwehr. Da hat man so den Eindruck, ja, was machen denn die den ganzen Tag? Oder? Also ich meine, ununterbrochen sind die auch nicht im Einsatz. Ja, die trinken Tee und essen Kuchen. Den ganzen Tag an nichts machen. Oder? Einfach warten, bis es dann wieder mal hoppt. Nein, ich habe gelesen, die gehen ihren Beruf, ihren angestammten Beruf nachher, an dem Ort, wo sie sind, als Schlosser und so weiter, machen Aufgaben. Und vor allem haben sie regelmässige Trainings, aber auch wichtige Gemeinschaftsanlässe, wo sie merken, wie nötig es haben. Und dann trainieren sie aber auch Einsätze, schwierige Einsätze, damit sie vorbereitet sind. Das ist so von der Berufsführung. Und das heisst vorbereitet sein. Das heisst auch für uns, dass wir im Training in Jesus Christus, in Glaubenstrennung, vorbereitet sie, Gemeinschaft miteinander haben. Wir sind miteinander unterwegs. Wir erwarten gemeinsam Jesus Christus. Das heisst, voll im Heute und doch Ewigkeitsorientiert. Das klingt wie zwei verschiedene Paar Schuhe, oder? Und darum hat Apostel Paulus einige Christen, die sich plötzlich die Arbeit abgelegt haben und nichts mehr machen, wir erwarten jetzt einfach die Wiederkunft, er wird bald wiederkommen, wir machen nichts mehr, hat er ins Gewissen geredet, hey, Moment mal, ihr müsst voll im Heute leben, ihr sollt eure Jobs wahrnehmen, hey, eure Arbeit für Zuverlässig wahrnehmen. Er kommt, ja, er kommt sicher. Umgürtet heisst dienstbereit sein, brennend, eure Lampen sollen brennend sein. Das heisst, in der Gemeinschaft mit Jesus leben und entzündet sie von der Begeisterung, von Erkenntnis Gottes, von seiner Gnade und seiner Herrlichkeit. Ich habe gesagt, als Kind habe ich wirklich so viel Angst gehabt, in Bezug auf die Wiederkunft und auf Gott. Ich war sehr ängstlich gesehen in Bezug auf Gott. Gesunge Gottesfurcht ist sicher richtig, aber ich habe mehr und mehr und mehr die Gnade Gottes verstanden. Gnade von seiner Errettung. Und erwarten heisst, ich lasse mich trösten in schwierigen Zeiten. Vielleicht sind wir gerade auch in dieser Advents- und Weihnachtszeit in schwierigen Zeiten. Und ich will mich investieren. Begriffe wie evangelisieren und missionieren hören wir heute gar nicht mehr so gern. Aber das heisst, ich setze Prioritäten, ich setze einen Fokus. Das ist mir wichtig, dass Menschen das hören, die gute Botschaft. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der das zum allerersten Mal hört. Und dann muss man sich vorbereiten. Ich weiss nicht, wenn Jesus wiederkommt, wäre ich dabei? Ja, Jesus kommt auf jeden Fall. Das steht in seinem Wort. Und eines Tages werden wir vielleicht vorher, bevor es wiederkommt, sterben. Bin ich dabei, wenn Jesus wiederkommt? Mich vorbereiten, mich reinigen bedeutet, und mit dem schließe ich, bereit sein. Wir haben gehört vom Volk Israel, sie haben keinen Raum gehabt, das wird wahrscheinlich auch in der Weihnachtsgeschichte noch einmal kommen, sie fanden keinen Raum, keinen Platz für den Sohn Gottes. Und das Volk Israel hat ihn nicht aufgenommen. Schon sie alles gesehen haben, vor ihren Augen, historisch belegt, prophetisch nachweisbar. Für uns gibt es prophetische, nachweisbare Sachen, die herdeuten, Jesus kommt. Es geht in Erfüllung, was er gesagt hat. Und es geht jetzt nicht darum, hey, wir versinken hier in Angst und Schrecken nach dieser Predigt, sondern es geht darum, sein eigenes Volk hat ihn nicht aufgenommen, ja, aber all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hey, das ist frohe Botschaft. Es geht so einfach, ihn anzunehmen als unseren Retter, ihm unsere Schuld zu sagen, ihn aufzunehmen in unser Leben, ihm Raum zu geben, Platz zu geben in unserem Leben, und dann sind wir dabei. Und es ist ja nicht so, dass nur wir warten, sondern auch Gott wartet. Er ist voll freudiger Erwartung. Es heisst, hey, es gibt so viele Wohnungen im Haus von meinem Vater. Und ich gehe jetzt her und tue alles vorbereiten. Ich möchte so sehr, hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Und dann sagt er, so in der Petrusbrief sagt das Wort Gottes, es ist nicht so, dass der Herr seine versprochene Wiederkunft hinauszögert, wie manche meinen. Nein! Er wartet, weil er Geduld mit uns hat. Denn er möchte nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht, sondern dass alle, wonach er eben, ja, ich bin überzeugt, die Vollzahl der Heiden wird irgendwo gesagt, ja, bis die Zahl eingeht und in dem Moment kommt er Buße tun und zu ihm umkehren. Selig sind die Menschen, die der Herr, wenn er kommt, wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten, und kommen und ihnen dienen. Hey, das wird es festgeben. Schaut, ich habe noch einmal, komme ich zurück auf die Aussage, Herr, komm bald wieder. Aber noch nicht jetzt. Das hat damit zu tun, dass wir nicht kapieren, dass wenn er kommt, das wird der Übergang sein in eine so gewaltige Herrlichkeit. Vielleicht sagst du, ja, ich möchte mich zuerst noch so richtig verknallen. So richtig verlieben und zuerst noch heiraten. Hey, ich kann dir sagen, du kannst dir jetzt das Schönste ausmalen in deinen Gedanken, was du alles noch zuerst möchtest erleben. Und die Bibel sagt, und wenn du dir das Schönste und das Beste, und vielleicht möchtest du noch dort und dort her in die Ferien, ja, das möchte ich dir schon noch vorher machen. Ermalte das aus in den schönsten Sachen, wie es du möchtest erleben. Und es wird, du kommst nie dorthin, Gedanken kommst du nie dorthin, wie herrlich, wie schön, wie anhaltend emotional, wunderbar, das wird sein, wenn wir bei ihm werden sein. Und mit dieser Hoffnung möchte ich euch Mut machen, Advent im Sinn von Jesus Christus ist das erste Mal wiedergekommen, hat sich konkret angekündigt, er wird wiederkommen, um uns zu ihm zu holen. Und wir dürfen freudig seine Wiederkunft erwarten, wenn wir ihn angenommen haben als unseren Retter. Amen.